Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachs und Gäste. Es gibt Menschen, die schauen auf die Welt und entdecken Geschichten. In einer getragenen Jacke, einer Kaffeetasse, einem Stück Treibholz, einem Straußenei, in Spuren, die die Zeit hinterlässt. So auch mein heutiger Gast, die Künstlerin Isabel Krieg. Liebe Isabel, herzlich willkommen und ganz wunderbar, dass du heute da bist.
Vielen Dank.
Ich bin sehr gespannt, über was wir beide heute so ins Philosophieren kommen, wohin uns die Kunst als solches trägt, wohin uns ganz besonders deine Kunst mitnimmt und wohin uns auch du als Mensch mitnimmst. Starten möchte ich gerne erstmal mit der Begrifflichkeit Kunst. Wie interpretierst du für dich diesen Begriff?
Das ist ja mal eine schwere Frage gleich zu Beginn. Ja, also Kunst ist bildnerisches, also visuelles Schaffen, kann auch weitergefasst sein, kann ja auch mit Ton, also Audio oder da geht es schon los. Also ich würde jetzt zum Beispiel Theater und Schreiben auch unter Kunst nehmen, aber wir können es ja mal wieder enger fassen. Dann bleiben wir beim Bildnerischen und Formen, Formalen, verbunden mit, ich würde jetzt sagen, zeitgeistigen Fragen und Problemen, die auch das Schaffen wahrscheinlich überhaupt ausgelöst haben. Also das können auch Ängste sein. Und man verarbeitet diese Fragen, diese Probleme oder auch diese Beobachtungen bildnerisch, visuell, formal. Und darin sind eben auch viele philosophische Fragen enthalten. Ja. Und es gibt jemand, der hat gesagt, Kunst ist visuelle Philosophie. Also das habe ich von der Dresdner Komikerin Anna Mateur, Kabarettistin. Vielleicht hat sie es von woanders, aber für mich trifft das zum Beispiel sehr zu. Mhm. Also anstatt die Philosophie mit Worten auszudrücken, drückt sie sich in ein Kunstwerk aus. Und man begreift das Kunstwerk ja auch dann anders. Man begreift es nicht nur mit dem Intellekt, also auch, aber man begreift es auch mit dem Herz, mit dem Gemüt, mit den Gedärmen, mit dem Körper, also mit der Körperintelligenz.
Ja. Schön erklärt. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Kunst? Wie bist du zur Kunst gekommen?
Ich habe schon als Kind sehr gern gezeichnet, gebastelt. Ich habe im Garten kleine Nester aus Gras gebaut und rote Beeren reingetan und die dann zum Beispiel aber versteckt. Oder Nester mit Glasscherben drin und die auch versteckt. Das waren eigentlich auch schon Kunstwerke. Als Kind wollte ich ja Clown werden oder Verkäuferin, aber nur Orangen und Bananen.
Wegen den Farben, oder?
Weil das damals die exotischsten Früchte waren, die ich kannte in den 70er Jahren. Und ich behaupte immer, später wollte ich Märtyrerin werden. Ich war in der katholischen Nonnenschule und das hat mich beeindruckt, dass Märtyrerinnen ihr Leben für ihre Überzeugung geben. Und ich behaupte ja immer, dass ich jetzt als Künstlerin alles drei bin. Also ich bin Verkäuferin, ich bin Clown, ich bin Märtyrerin, weil man muss auch viel leiden. Und ich bin natürlich schöpferisch tätig, vielleicht bin ich sogar ein bisschen Göttin. Genau, aber ja, also ich komme nicht aus einer künstlerischen Familie, eher so kleinbürgerlicher Hintergrund. Und irgendwann so im Gymnasium war klar, ja, ich werde jetzt nicht einfach an die Uni gehen und irgendwas studieren, sondern Kunst hat mich schon immer interessiert und es war einfach lange nicht klar, gehe ich in Richtung Kunst und Gestaltung oder gehe ich Richtung Zirkus und Theater. Mhm. Das hat dann ungefähr 5 Jahre gebraucht, bis ich mich dann entschieden habe. Mhm.
Pipistrello ist ja, glaube ich, was, der Zirkus, wo du warst.
Genau.
Dieser Kinderzirkus ist ganz interessant, weil ich habe gerade neulich von jemandem auch gehört, der das macht. Und dann hast du ja auch Kunst studiert. Ein bisschen zumindest?
Habe ich nicht.
Oder, aber du warst...
Genau, wenn man das so abgekürzt aufschreiben muss, dann steht da immer Hochschule für Kunst und Design Luzern und Accademia Dimitri Verso. Das ist eine kürzeste Version. Eigentlich waren alles Versuche. Also ich war schon, also wie gesagt, ich war im Pipistrello, danach war ich im Fokus an der Schule für Gestaltung Luzern. Dann habe ich aber schon wieder Sehnsucht bekommen nach Zirkus und Theater, dann habe ich die Dimitri-Schule angefangen. Dort haben uns die Lehrpersonen gesagt, überlegt euch das 7-mal, ob ihr das machen wollt. Und ich habe es mir 7-mal überlegt und habe gesagt, okay, ich glaube, ich fühle mich wohler, wenn nicht mein Körper auf der Bühne ist, sondern meine Werke, und habe quasi demissioniert. Also es gab diese Selektionen, wo sowieso die Hälfte der StudentInnen gehen mussten, und ich habe meinen Brief gegeben, habe gesagt, ich gehe freiwillig. Und sie hätten sich auch so entschieden tatsächlich, das war gut. Dann bin ich zurück an die Schule für Gestaltung, habe ich ein Semester Textildesign studiert, was sehr interessant war, aber da war die Stimmung in der Klasse so schlimm. Da musste ich aufhören, und wir haben vier Leute haben aufgehört im ersten Jahr. Ja, und dann habe ich hin und her überlegt und habe erstmal nur gejobbt, so als Fahrradkurierin und Bioladenverkäuferin. Das war damals noch relativ exotisch, Bioladen, Anfang 90er. Und habe dann gedacht, okay, ich werde Illustratorin. Dann habe ich eine zweijährige Grundausbildung gemacht für visuelle Kommunikation. Und in dieser Zeit ist mir halt klar geworden, ich will eigentlich freie Kunst machen. Und ich habe die freien KünstlerInnen, StudentInnen an dieser Schule auch immer beäugt. Und da war zum Beispiel Roman Siegner als Lehrkraft, der hat da mit denen im Hof so Haufen gesprengt. Das fand ich natürlich super. Ich habe in der Zeit auch eine Performance-Workshop gemacht bei Rudi Schill und Monika Günther. Das hat mich sehr inspiriert, und ich wusste dann schon, okay, ich fand jetzt diese freie Kunstklasse immer so, die habe ich ein bisschen misstrauisch beäugt. Und habe so gedacht, ich weiß es jetzt, was ich will freie Kunst machen, aber ich mache keine Akademie mehr. Ich habe gedacht, das kann ich einfach selber. Und das war ein bisschen blauäugig. Also es hat natürlich funktioniert, aber es war trotzdem, also diese Jahre der Suche, die waren auch sehr schmerzhaft. Also weil ich mich nicht entscheiden konnte, darunter habe ich gelitten, es hat mich wie zu vieles interessiert. Ich habe ganz viele Aufnahmeprüfungen gemacht an vielen Schulen, und ich bin an vielen Orten genommen worden, und dann habe ich so gedacht, ja nein, wenn die mich nehmen, dann sind die nicht gut genug. Es war sehr selbstzerstörerisch auch. Okay. Es hat mich viel Kraft gekostet, und irgendwann mal wusste ich so, okay, ich weiß jetzt endlich, was ich will, aber jetzt mache ich keine Akademie. Okay. Wow. Ja, und dann hatte ich aber Glück, dann bin ich zuerst mal zurück nach Fribourg, da komme ich ja her, ein bisschen ratlos war ich dann und habe so erstmal wieder archäologische Ausgrabungen gemacht. Das habe ich nämlich schon als Jugendliche gemacht, immer so als Job. Das ist etwas, was ich sehr gerne mache. So als Zwischenphase zum Geldverdienen. Und dann war so ein Artikel in der Zeitung, und da stand, wer will nach Berlin? Atelierstipendium des Kantons Fribourg ist ausgeschrieben. Das war 1999, und dann wusste ich so, das bin ich, ich will nach Berlin. Und dann habe ich mich wirklich total ins Zeug gelegt, um da ein Dossier zu machen mit all diesen Arbeiten, die in diesen Jahren der Suche entstanden sind. Und ja, habe das bekommen. Also hatte das Glück, dass diese Jury, ich war damals 27 Jahre alt, die Jury hat gesehen, diese junge Frau, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wir fördern sie, indem wir ihr dieses Atelierstipendium geben.
Das ist natürlich toll.
Dann bin ich nach Berlin. Genau. Aber vorhin habe ich was vergessen. Ich habe gesagt, ich wollte Illustratorin werden. Das habe ich dann auch wieder verworfen, indem ich auch zum Teil so kleine illustrative Arbeiten gemacht habe für FreundInnen und habe das gut gemacht und habe aber so gemerkt, boah, dieses Auftragsding, das liegt mir eigentlich nicht so. Ich muss wirklich aus mir heraus und aus dem, was mich interessiert, arbeiten können. Mhm. Genau, und da bin ich nach Berlin 1999, und das würde ich als Startschuss bezeichnen für meine richtige Künstlerinnenkarriere. Genau. Also das war ein halbes Jahr, das Atelierstipendium, und ich habe mich natürlich in die Stadt und auch in Menschen dort verliebt und bin dann gleich einfach dort geblieben, erstmal ein paar Jahre.
In deinem Schaffen als Künstlerin, Isabel, sammelst du ja nicht einfach Materialien, sondern ich finde, du sammelst Leben. Du verwandelst Alltägliches in Kunst und eröffnest damit neue Perspektiven auf Themen wie Vergänglichkeit, Erinnerung, Natur, Unendlichkeit und all das, was uns Menschen verbindet. Warum Kunst als Ausdrucksform letztendlich? Und was ist dir das Wichtigste an deiner Kunst?
Warum Kunst? Ja, es tatsächlich hätte es natürlich jetzt, wenn ich auf vorhin zurückgreife, es hätte letztendlich auch Theater sein können. Aber das war eben die Entscheidung, dass ich für mich es geeigneter finde, meine Gedanken, meine Fragen oder meine Erkenntnisse oder meine Neuordnungen der Realität über das Visuelle darzustellen. Also über Formen, Farben, Materialien. Das ist jetzt meine Antwort auf warum Kunst. Das ist einfach mein Kommunikationsmittel. Mhm. Was ich am geeignetsten, am tollsten, am inspirierendsten, erfüllendsten finde, also auch wenn ich andere Kunstwerke sehe, die mich begeistern. Wobei ich zugeben muss, dass ein großartiges Konzert oder ein tolles Buch, ein toller Film, ein Theaterstück, eine Performance, das kann mich genauso begeistern. Also dort nehme ich es jetzt wieder zusammen. Mhm. Also. Mhm. Und was war die zweite Frage?
Was dir das Wichtigste an deiner Kunst ist?
Ja, also sicher eine Form von Umordnung, Neuerfindung. Ich nehme ja gern Sachen, die es schon gibt und verwandle die in etwas Universelles. Also ich glaube daran, dass die großen Fragen im Kleinen enthalten sind und umgekehrt. Das haben ja auch schon viele Philosophen oder Philosophinnen besprochen. Und ich setze das in der Kunst um. Also ich glaube ja auch, dass man durch Kunst Erkenntnisse haben kann, die man sonst nicht mit anderen Wissenschaften nicht erlangt. Und diese Erkenntnisse können auch an Erleuchtungen grenzen. Also es hat schon ein bisschen was Göttliches, finde ich. Das vermag meiner Ansicht nur für uns Menschen nur die Kunst. Vielleicht auch Religion, davon habe ich mich aber ein bisschen ziemlich verabschiedet. Da bin ich jetzt keine Spezialistin. Ich würde jetzt sagen, dass wahrscheinlich meine Religion ist wahrscheinlich die Kunst oder die Erde auch. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen, aber das verschmilzt ja bei mir schon auch. Und ja, also ich mag es auch, ich mag es mit unscheinbaren Materialien zu arbeiten, die einfach zur Verfügung sind, weil ich eben glaube, dass die großen Fragen auch in denen enthalten sind. Also auch, ich glaube auch, dass gesellschaftliche Fragen zum Beispiel auch, dass man die an den kleinen Sachen zieht, an unscheinbaren Sachen, an den Rändern, am Abfall, am Schmutz. Und deswegen arbeite ich auch so. Also zum Beispiel jetzt Schmutz. Ich male Porträts in Kaffeetassen und das sieht aus wie schmutziges Geschirr, aber letztendlich ist darin auch eine ganze Welt enthalten oder eine Geschichte. Also das Alltägliche forme ich wieder um zum Universellen, zum Universum. Und ich hatte ja auch mal eine Ausstellung, die hieß Alltag. Und das ist auch wie ein super, ich spiele ja auch gerne mit Worten. Und da ist wie beides enthalten. Also der Alltag, den wir jeden Tag haben, wo wir das Gewöhnliche jeden Tag erleben. Und das aber, da ist eben das All enthalten. Und das All ist ja auch etwas, das ist wie das andere Extrem. Das ist das Unbegreifliche, das Unendliche, das, was wir auch die ganzen PhysikerInnen, die sich damit beschäftigen, AstrophysikerInnen, die können auch nur einen Teil erklären, wo es dann wieder ins Göttliche geht, oder? Also solche Sachen interessieren mich sehr. Und ich versuche auch Sachen, die ich eben nicht begreifen kann oder die mich ängstigen, zum Beispiel das Sterben und was danach kommt, versuche ich dann eben mit alltäglichen Dingen zu begreifen, was ich natürlich dann immer noch nicht begreife, aber ich arbeite damit. Also. Und dann das gibt mir auch ein Stückchen, oder nicht nur mir, auch den BesucherInnen, das kann Trost geben, das kann ein Verbundenheitsgefühl erzeugen, und das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Also Verbundenheit ist etwas, was mir ganz wichtig ist und wo ich finde, das geht gerade extrem verloren, und das kann Kunst zum Beispiel auch herstellen.
Ist es dir in dem Zusammenhang auch wichtig, dass die Menschen deine Kunst verstehen?
Ja, also verstehen, wie gesagt, nicht unbedingt mit dem Intellekt, sondern nicht nur mit dem Intellekt, sondern mit sehr vielen Sinnen. Es ist mir total wichtig, ja, also weil sonst könnte ich ja, weil ich habe ja gesagt, Kunst ist meine Kommunikationsform, und sonst könnte ich die ja in der Schublade lassen, wenn es nur meine eigene Therapie oder so wäre. Nein, das ist mir ganz wichtig, und mich freut es eben besonders, wenn es einer großen Gruppe von Menschen gefällt, also auch Kindern zum Beispiel oder Jugendliche noch besser oder alte Menschen oder auch eben Leute, die sich nicht, also keine Elite, Leute, die sich nicht mit Kunst beruflich beschäftigen. Das finde ich toll. Wobei ich nicht sagen will, dass ich Mainstream, also mit Mainstream habe ich ganz viele Probleme, sowohl in der Musik als auch allzu gefällige Kunst, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich meine wirklich etwas, was tiefer geht, was aber nicht verrätselt ist. Also ich mache keine kühle Kunst, ich mache keine verrätselte Kunst. Meine Sachen versteht man eigentlich meistens ziemlich unmittelbar. Es gibt ja dann noch verschiedene Schichten und so. Oder jeder kann natürlich da auch Sachen hineininterpretieren, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe. Womit ich auch sagen will, das Werk ist intelligenter als ich. Also ich mache ein Werk, das Werk entwickelt ein Eigenleben, überrascht mich auch oft und enthält mehr, als ich intendiert habe, als ich beabsichtigt habe. Und das wiederum können dann andere Leute auch sehen. Und das ist natürlich eine tolle Form der Kommunikation und auch des Verbundensein herstellens oder Schaffens.
Du hast gerade eben gesagt, du beschäftigst dich schon auch viel mit Ängsten oder das, was dich so wirklich auch beschäftigt. Und trotzdem schaffst du es ja, dass deine Kunst auf eine sehr poetisch humorvolle Art und Weise rüberkommt. Und was ich ebenfalls sehr spannend finde, ist, du bist ja überhaupt nicht festgelegt in deiner Art, Kunst zu zeigen. Also es ist wie so ein bunter Blumenstrauß, finde ich, an Möglichkeiten und Ausdrucksformen. Du zeichnest, du malst, du fotografierst, du schaffst Objekte, du zeigst Kunst am Bau, im öffentlichen Raum, du machst Installationen und Performances. Was reizt dich an dieser Vielfalt?
Ja, ich bin einfach so. Also es zeigt vielleicht auch, wie viel Mühe ich hatte, mich für einen Beruf zu entscheiden. Das ist auch kein Wunder, dass es dann Kunst geworden ist, weil da hat man ja eine Vielfalt, da hat man keine Routine. Also ich bin immer wieder neu Expertin für was Neues, wenn ich mit einem neuen Material arbeite oder eine Arbeit. Also weil ich halt immer von Themen ausgehe, und dann suche ich mir das Medium dazu. Und meistens ist es halt was Analoges, ist irgendein Material, womit ich dann eine Skulptur oder ein Objekt mache. Ich mag halt Abwechslung, das gefällt mir. Und ich gehe halt tatsächlich nicht von einem Medium aus, sondern von Themen. Und dann suche ich mir die passende Form dazu. Und das kann sein, dass es eine Performance ist oder eine Skulptur oder eine Rauminstallation. Also wenn ich zu einem Ort eingeladen werde, dann gehe ich oft von den Räumen aus oder von der Geschichte und was das für eine Thematik beinhaltet. Und sonst sind das halt Ideen, die mir auch im Alltag kommen, die mich so anfliegen, so als kleines, manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es ein Bild, manchmal ist es eine Situation. Und dann suche ich mir eben das Medium dazu. Es bleibt meistens im Analogen, also ich bin jetzt digital nicht so der Hirsch. Aber es könnte auch mal ein Video, durchaus ein Video werden oder eine Audio-Kunst. Meistens ist es dann, drückt es sich bei mir durch Material aus oder durch, ja, also jetzt sicher nicht klassische Malerei, wobei das kommt jetzt vielleicht auch sogar wieder, dass ich wieder male.
Da du von den Themen ausgehst und dann dich für eine Kunstform entscheidest, gibt es trotzdem so eine Lieblingsausdrucksform, die du hast?
Das ist aber ganz schwierig. Also Im Moment nicht. Also sicher immer etwas, wo ich Ideen, die ich im Kopf empfangen habe, die ich dann eben durch Material ausdrücke, was oft aus dem Alltag entspringt. Also ich habe gerne mit Lebensmitteln gearbeitet, weil die eben auch alltäglich sind, obwohl sie ja auch sehr aufgeladen sind zum Teil, aber das gefällt mir auch wiederum. Und ich habe so früher habe ich eben auch noch mehr gemalt, aber das Malen hat mich zu sehr entspannt. Ich bin dann immer eingeschlafen beim Malen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich älter werde, und ich möchte ja 100 Jahre alt werden, dass ich dann einfach gegen Schluss allenfalls wieder auf die Malerei zurückgreife, weil das auch etwas ist, was ich sehr beglückend finde. Das Malen selber, aber auch gute Malereien anzuschauen, ja. Das finde ich wahnsinnig toll. Nee, aber im Moment habe ich kein Lieblingsmedium. Also ganz im Moment sind es vielleicht Holzschindeln, aber das ist auch jetzt wieder über eine Arbeit, also über, ich habe jetzt schon mehrmals mit Holzschindeln gearbeitet. Das ist jetzt gerade, weil die Themen, das, eine Ausstellung das wieder hervorgebracht hat. Aber nein, ich habe in diesem Sinn kein Lieblingsmaterial. Mhm. Also möglichst, was ich sagen kann, möglichst halt immer mehr nachhaltig, natürlich, nicht giftig, entweder schon jetzt gebraucht oder dass man es wieder verwerten kann. Also da achte ich immer mehr drauf, weil ich denke, eigentlich sollten alle Menschen so versuchen zu arbeiten angesichts der Lage unseres Heimatplaneten, also der Situation, die wir geschaffen haben, denke ich, wir Menschen haben unseren Heimatplaneten in einen ganz schlimmen Zustand gebracht und letztendlich also graben wir damit unsere Lebensgrundlage weg. Und ich glaube, mich dünkt das also offensichtlich, aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die den Schuss nicht gehört haben, beziehungsweise die das einfach so aktiv verdrängen, dass die einfach gerne immer weitermachen, weil sich das einzugestehen ist ja auch so schrecklich, das hält man ja eigentlich nicht aus.
Wie du sagst, ich glaube, es ist auch eine Form der Verdrängung, dass sie sich damit gar nicht beschäftigen wollen und es einfach schieben.
Ja, aber das ist im Prinzip, das ist sehr unerwachsen und damit, diese Leute haben ja, viele Leute haben auch Kinder und damit, das will ja auch niemand, dass man seinen Kindern einen zerstörten Planeten hinterlässt, wo das Leben als Mensch nicht mehr möglich ist. Also, das sind wiederum Sachen, die auch in meine Kunst sich hineindrängen, also das geht gar nicht anders und das ist auch schwer, also weil es drängt sich auf, also der Klimawandel, die Klimakatastrophe, die uns auch schon erfasst hat, auch hier, denke ich, die hält Einzug in die Kunst und das ist normal und das ist aber auch schwer und ich würde mich gerne mit schönen Themen befassen, also mit philosophischen Fragen, mit allgemeinen Fragen, die uns alle betreffen. Und jetzt drängt sich aber dieses Thema, drängt sich sehr hinein und beschäftigt mich sehr und es ist auch nicht so einfach damit umzugehen, weil man soll es nicht als Vehikel benutzen, dann solche Kunst zu machen, die so, aha, so zeitgemäß, ja, Klimawandel und so. Und irgendwie würde ich ja auch gerne etwas Sinnvolles machen, vielleicht noch direkt Sinnvolleres. Also ich empfinde ja Kunst als sehr sinnvoll, sehr sinnstiftend und sogar wahrscheinlich friedensstiftend und verbindend und so weiter. Aber manchmal denke ich ja, okay, vielleicht müsste ich einfach Aktivistin werden und mich viel aktiver jetzt hier einmischen.
Ich finde aber, dass durch Kunst und auch durch die Kunst, die du machst und so wie du sie machst, vielleicht mehr Menschen erreichst. Das Medium Kunst ist perfekt, um auf sowas aufmerksam zu machen. In der Art und Weise, wie du es tust.
Das glaube ich auch. Das ist auch für mich das perfekte Medium. Nur das Problem ist, uns fehlt die Zeit. Also wir hätten jetzt 40, 50 Jahre lang Zeit gehabt mit den Erkenntnissen, die die Wissenschaft gewonnen hat, über was man machen müsste, um unseren Heimatplaneten für uns auch zu retten. Und es ist wahrscheinlich jetzt eher 5 nach 12 als 5 vor 12. Meiner Meinung nach, das kann man ja niemand genau wissen, aber das fühlt sich so an. Und deswegen habe ich so den Eindruck, wir haben nicht mehr die Zeit. Und Kunst ist halt etwas, das braucht auch Zeit und Muße, und das ist auch richtig so. Es braucht diese Zeit, es braucht den Raum, es braucht das Nachdenken, es braucht, gute Kunst soll ja auch eigentlich in 50 Jahren oder in 500 Jahren immer noch gut sein. Und ja, das ist so. Aber damit ist es schwer umzugehen. Und deswegen, ich habe immer wieder Aufhörfantasien. Also, dass ich denke, okay, ich kann das nicht mehr machen. Es gibt auch andere Gründe. Also, es ist sehr viel Druck da. Also, Leistungsdruck, Zeitdruck, finanzieller Druck, finanzielle Schwierigkeiten auch. Dann denke ich manchmal so, muss ich mir das, will ich mir das noch weiter antun? Und immer wieder bisher komme ich auf die Antwort, ich mache weiter. Bisher. Ja. Also das ist für mich, ist das die richtige Art, mit diesen Themen umzugehen. Was nicht ausschließt, dass ich vielleicht auch mal zwischendurch aktivistisch tätig werde, aber jetzt nicht hauptsächlich. Also es gibt Leute in meiner Umgebung, die haben das Kunstmachen mehr oder weniger aufgehört und sind eben UmweltaktivistInnen geworden oder haben auch andere Berufe ergriffen, die so direkt hilfreicher sind für die Menschheit. Aber bei mir ist es immer noch, ist es halt immer noch die Kunst.
Und es braucht auch die Kunst, Isabel. Also das heißt jetzt nicht, fühl dich gedrängt, das weiterzumachen, wenn dein Herz und deine Seele dir sagt irgendwann, jetzt ist auch noch mal Zeit für was anderes. Aber das meine ich ganz ernst, es braucht die Kunst in unserer Welt.
Ja, da bin ich völlig einverstanden mit dir, total. Also die Kunst ist ein Lebensmittel.
Absolut.
Ja, ja.
Absolut. Wenn wir so ein bisschen auf die Performance kommen, inwieweit realisierst du in einer Performance dein Drumherum, die Menschen, die Zuschauer, gehst du mit denen in eine Art Dialog, bist du komplett in deiner Welt, lässt du dich darauf ein, agierst du aus dem Moment, wie ist es?
Naja, Performances, die bereite ich ja immer vor, ich weiß immer genau, was ich mache, ziemlich genau. Ich mache nicht so häufig Performances, ich mache in der Regel, ich habe mal so gedacht, alle 2 Jahre mache ich vielleicht eine, aber manchmal wiederholen die sich auch. Also eine neue Performance steht sogar in einem noch größeren Zeitraum nur. Und dann ist es ja auch immer, ich finde, das ist die direkteste Form, auch mit dem Publikum in Kontakt zu treten, weil da bin ich ja dann präsent mit meinem Körper, mit meiner Stimme, mit meiner Aktion. Deswegen habe ich eine Weile auch gedacht, Performance, eben, das ist mein Ding. Da verbinde ich die beiden Themenbereiche, Kunst und Theater. Mhm. Bin dann aber auch wieder ein bisschen weggekommen, mache jetzt einfach nur ab und zu eine Performance. Und das ist dann aber für mich auch immer sehr anstrengend. Auch im Nachhinein bin ich dann so wie wund und muss mich erstmal erholen und so. Ja, und wenn ich die Performance mache, dann bin ich ganz im Moment, dann mache ich meine Handlungen und sehe aber auch das Publikum, sehe, wie die so drauf sind, wie die reagieren. Da kommt vielleicht auch dann das Clown-Ding wieder hinzu, das freut mich dann auch, wenn die manchmal lachen müssen. Genau, und im besten Fall habe ich die halt bei der Stange, die Konzentration, die Aufmerksamkeit bis zum Schluss. Mhm. Genau.
Und erinnerst du dich an einen ganz besonderen Moment bei irgendeiner deiner Performances, wo du sagst, das war irgendwie magisch?
Ja, also ich sag mal, meine 2 letzten Performances, da war eine neue dabei, die habe ich zur Eröffnung gemacht, meine Einzelausstellung Unendlich Endlich im Kunstmuseum Thurgau. Das war Ende September letzten Jahres. Und da ging es um diesen kleinen Bach, der da vor dem Museum herunterkommt und zwischen dem Parkplatz und dem Museumsgarten durchfließt. Und ich fand diesen Bach, also ich liebe ja Bäche, vor allem kleine Bäche, ich fand den immer so ganz entzückend. Und dann dachte ich schon von Anfang an, ich mache eine Performance mit diesem Bach. Und dann war das eben die Eröffnungsperformance. Ich habe ja auch in dieser Ausstellung viel mit Eiern, also ausgeblasenen Eiern gearbeitet zum Thema Unendlichkeit und Endlichkeit. Und ich bin dann so als seltsames Wesen, so in einem roten Anzug, so eine Art Gym-Anzug, aber es hätte auch ein Neopren sein können, aber ich habe keinen solchen Neopren gefunden. Und mit roter Badekappe und mit 10 ausgeblasenen Enteneiern an den Fingern bin ich durch diesen Bach, habe ich mich da durchbewegt. Und dieser Bach ist ja wirklich sehr klein. Und der Anfang war eben das Spezielle, weil ich musste, um dahin zu kommen, wo die Performance für das Publikum anfing, musste ich durch einen Schacht, so eine Bachröhre durch ein Rohr kriechen, ganz lange. Also wirklich sicher 5 Minuten, und dieses Rohr ging unter einer Straße durch, und das war bestimmt 50 Meter lang. Also ich weiß nicht genau, wie lange, aber es hat ungefähr 5 Minuten gedauert, um da durchzukriechen mit den Eiern an den Fingern. Und das war ein bisschen gruselig, aber das hat mich an meine Kindheit erinnert. Damals haben wir das gemacht, in Bächen gespielt und durch diese Rohre gekrochen. Und ich habe da gesungen in diesem Rohr, oder gesummt. Und das Publikum hat mich dann halt irgendwann mal kommen gehört. Die wussten ja gar nicht, wo ich herkomme. Und ich kam dann irgendwann, dann haben sie immer lauter mein Singen oder Summen gehört. Und dann kam ich aus dem Rohr raus. Und vorher war immer schlechtes Wetter, und dann war irgendwie so gutes Wetter. Und dann haben mich wirklich 300 Gesichter angeschaut, lachend angeschaut. Und ich kam da raus aus diesem Rohr mit diesen Eiern an den Fingern und habe zurückgelacht. Und das war ein richtig schöner Moment. Ich wusste auch nicht, wie viele Leute kommen. Und dann ging es weiter durch diesen Bach. Ich habe mich dann so, bin gelaufen eigentlich und habe halt gesummt. Und dann habe ich mich aber auch so quer so reingelegt, weil der Bach war so klein, dass ich normal liegend nicht Platz hatte, sondern nur so seitlich. Und am Schluss bin ich dann in diesen kleinen Weiher gesprungen, weiter oben, das nennt sich Ranft. Und das ist zum Beispiel ein Weiher, den das Publikum, viele Leute kennen den gar nicht. Die kennen den Weiher beim Museumsgarten, aber da oben, das ist so ein bisschen verwunschen. Und das war richtig schön, weil es gibt Performances, bei denen habe ich auch ich bin dann schon aufgeregt. Vorher bin ich sehr aufgeregt. Und während im Idealfall nicht mehr. Und diese Performance, die konnte ich richtig genießen. Das war richtig schön. Da waren die kleinen Frösche, die reingesprungen sind in den Bach. Und die vielen Leute, die sind mit mir mitgelaufen. Und die hatten auch eine Aufgabe. Die haben alle ein Ei bekommen in die Hand. Die mussten das tragen und so zeigen. Es hatte nicht genug Eier, aber das war so ein Miteinander, das war ganz schön.
Toll.
Ja.
Also es macht so ein bisschen Gänsehaut, wenn man das hört. Dieser Moment, so wie du es erzählt hast, ja. Also ich kann das total fühlen. Ja. Du kommst da raus. Ab diesem Moment war klar, das ist Magie,
genau.
Was da gerade passiert.
Ja, das war richtig schön, und das war halt so gute Stimmung. Das ist toll, wenn man dann so die Leute, und es geht nicht einfach nur um Unterhaltung, es ist schon was mehr, es ist so ein Miteinander. Ja.
Wir haben ja eben schon mal gesprochen, es sind oftmals Alltagsgegenstände, gebrauchte Gegenstände, die dich inspirieren. Das fragt man ja immer gern bei Kreativen. Hast du immer irgendwas im Kopf? Du siehst was, dein Gehirn springt sofort an und du denkst, das könnte man machen, das wäre was, das muss ich mir merken. Oder wie sind da deine Emotionen?
Ja, also im Idealfall laufe ich immer mit offenen Sensoren oder also offenen Sinnen durch die Welt und bin aufmerksam, also halt meistens oft visuell aufmerksam. Dann kann das etwas sein, eine Situation in einem Supermarkt zum Beispiel, war mal in einem Supermarkt in Berlin, habe ich so 2 Einkaufswagen gesehen, die standen da so. Und beide, da gibt es diese Ketten, mit denen die so anschließt. Beide dieser Ketten haben so geschwungen. Und das fand ich so schön. Da habe ich gedacht, das ist eine Arbeit. Dann habe ich diese Situation habe ich nachgebaut mit Einkaufswagen und diese Ketten. Da kamen dann versteckt so kleine Motoren rein und dann haben die immer geschwungen und das war wie so ein Tanz. Das habe ich dann direkt nachgebaut. Die Arbeit hieß Hinz und Kunz, hat man mir auch dann ein bisschen vorgeworfen und gesagt, was meinst du mit Hinz und Kunz? Willst du damit Leute schlecht machen, die kleinen Leute, die in den Supermarkt gehen? Aber darum ging es eigentlich nicht. Es waren halt zwei Namen, wo man merkt, die gehören zusammen. Und das war so, in meiner Arbeit haben dann die Einkaufswagen standen so da, so ein bisschen zueinander ausgerichtet, Stange zu Stange, und haben mit ihren Ketten, die haben immer so geschwungen und sich nicht berührt, lautlos, und manchmal haben sie im Gleichklang geschwungen und dann wieder auseinander, wie so ein Tanz. Das ist direkt aus einer Situation entstanden. Mhm. Sonst ist es schon auch so, dass manchmal ja, ein Bild, ein Wort, eine Pflanze, eine Situation im besten Fall mich inspiriert, anspricht, und dann oft ist es so, dass ich mir das dann aufschreibe. Also wenn die Idee richtig gut ist, dann bleibt sie auch so. Aber im Moment ist mein Kopf ja auch so voll, und wenn das dann so heiß ist und mein Hirn weich gekocht ist, es hilft, wenn man es aufschreibt oder eine Zeichnung macht. Genau. Ja, so kommen zum Teil die Ideen aus, wirklich aus dem Alltag heraus. Und manchmal sind es aber auch eben die großen Themen, philosophische Fragen, die unlösbar sind, oder eben sowas wie Klimawandel, das sich reindrängt. Ist aber auch Alltag eigentlich.
Richtig.
Oder Politik oder Genderfragen oder gesellschaftliche Fragen.
Wir hatten es schon mal, oder du hast es selbst angesprochen. Wir haben kurz über die Titel deiner Kunstwerke gesprochen. Das ist was, was ich faszinierend finde. Du gehst sehr gern mit Sprache um, und allein die Titel deiner Werke sind für mich schon Kunst. Urschnur, die Welt entdecken, Wahrsagen, Gruppenknall, kleines Abendbrot, Hinz und Kunst. Damit stellst du ja eine ganz besondere Beziehung zwischen Titel und Kunstwerk her. Wie wichtig ist dir tatsächlich diese exakte Titulierung deiner Kunstwerke? Hast du das schon ganz früh im Kopf, oder entwickelt sich das mit dem Schaffen des Kunstwerkes?
Beides. Manchmal ist der Titel zuerst da. Also das hast du richtig erkannt, dass mir das sehr wichtig ist, vor allem eine Präzision, die dann aber auch wirklich so Glücksgefühle auslöst, wenn der Titel kommt, wenn man ihn findet. Manchmal muss ich ihn suchen. Manchmal ist er schon da. Zum Beispiel habe ich eine Arbeit mit Reifen gemacht, kleine Globen in einem Reifen, Autoreifen aufgereiht, und die heißt Intercontinental. Und das ist natürlich ein Continental-Reifen. Das sind dann so Glücksmomente, das sagt alles aus, oder? Also der Titel transportiert etwas vom Sinn des Kunstwerks mit, beziehungsweise gibt ihm auch noch mehr Sinn. Ja, ich suche den. Also wenn ich den passenden Titel nicht finde, bin ich ganz unzufrieden. Ich habe auch schon, also es gibt es eigentlich nie, dass ich Arbeiten ohne Titel, also dass ich sie ohne Titel nenne oder dass ich eine Arbeit unbetitelt lasse. Und wenn ich nicht zufrieden bin mit dem Titel, dann manchmal nenne ich sie auch nochmal um, wenn mir irgendwann ein besserer Titel in den Sinn kommt. Aber doch, diese Suche, die ist wichtig. Ich habe eine Arbeit gemacht, wo ich ausgeblasene Straußen, Hühner, Enten und Gänseeier so aufeinander getürmt habe, wie so Pagoden. Und die Arbeit heißt Eierstöcke. Und ich musste so lachen, als ich den Titel gefunden habe, weil es ist einfach toll, es ist lustig, es ist auch gut, wenn die Leute lachen. Und es ist eben nicht nur lustig, es ist ganz ernst auch gemeint, weil es ist feministisch, und das ist mir sehr wichtig. Also die Arbeit könnte auch Eiermännchen heißen, aber natürlich heißt sie nicht Eiermännchen, sie heißt Eierstöcke, und das hat eine Bedeutung.
Das meine ich, das macht was. Also wenn du dann das liest und ein bisschen guckst, dann macht das was. Und dann zumindest, ich kann jetzt nur für mich sprechen, gehst du dann da rein und willst mehr wissen und beschäftigst dich mit diesem Werk, mit diesem Titel. Und das ist so was, was in dir drin einen Dialog beginnt. Und das ist sehr, sehr schön.
Ja, danke. Also ich finde es auch schön und eben beglückend und wichtig. Und ich sammle auch Titel. Manchmal habe ich nur einen Titel und weiß noch gar nicht, also das betrifft jetzt eher Ausstellungen, dann denke ich so, boah, das wäre ein cooler Titel. Und dann schreibe ich mir, habe ich so eine Titelliste. Mhm. Und manchmal kommt dann vielleicht einer zum Zug.
Mit deinen Arbeiten überraschst du, berührst du, du lädst ein, genauer hinzuschauen, nie laut, nie belehrend, sondern mit einer ganz schönen und besonderen Mischung aus Poesie, Humor und einer, wie ich finde, sehr tiefen Neugier auf unsere Welt. Spielt bei all dem in deiner Kunst für dich auch die Ästhetik eine Rolle?
Ja, sehr. Hm. Also sehr. Also Schönheit ist mir sehr wichtig. Ich finde zum Beispiel, wenn Kunstwerke Bedeutung vermitteln, aber nicht, wenn ich sie als grob empfinde oder vielleicht sogar lieblos oder wenn jemand nicht an der Ästhetik interessiert ist, dann kommt das Kunstwerk bei mir gar nicht an. Also ich lehne das dann wie ab, ich gehe da nicht weiter rein. Also mir ist Schönheit sehr wichtig. Ich versuche das zu vereinen, also Kunstwerke, die mich begeistern, haben das auch alles, was du jetzt genannt hast, vereinen das in sich und das sind natürlich dann, die sind dann wahnsinnig intensiv auch so. Ja, also ich finde, Schönheit kann auch Trost bedeuten oder Ausruhen oder entspannen. Das ist ja auch etwas, was echte Entspannung findet ja kaum mehr statt. Mhm. Und vielleicht geht das dann auch wieder in Richtung fast Meditation, also dass Schönheit einem einfach hilft. Also ich glaube, wir brauchen die auch alle. Und ich finde oft, dass ganz viele Leute, die akzeptieren viel zu viel Hässlichkeit in ihrem Alltag. Und jetzt kommt man wieder und sagt vielleicht, ja, das hat was mit Reichtum zu tun, nur reiche Leute können sich Schönheit leisten und so. Aber dieser Ansicht bin ich nicht. Ich finde, man kann auch mit ganz einfachen und mit wenigen Mitteln Schönheit herstellen. Und das ist einfach sehr wohltuend. Und das bräuchten wir mehr. Also ich glaube wirklich, dass viele Leute die Hässlichkeit, die sie umgibt, gar nicht mehr wahrnehmen, aber die wirkt. Und Schönheit wirkt eben auch. Und jetzt muss ich noch mal auf Ordnung zu sprechen kommen. Das ist nämlich etwas, was mich so beschäftigt. Ich bin ja leider immer noch ein sehr eher unordentlicher Mensch. Und ich leide unter der Unordnung. Also wenn ich mich nicht konzentriere, dann entsteht ganz oft Unordnung. Und jetzt, man hat mir mal prophezeit, also ich bin im Aszendent, bin ich Jungfrau und dass im Alter das Jungfräuliche besser zum Ausdruck kommt und die Jungfrauen sollen ordentlich sein. Also ich merke in mir jetzt auch so die Sehnsucht, jetzt mit dem Älterwerden, dass Ordnung für mich immer wichtiger ist. Und ich merke das halt auch, dass wenn mein Atelier dann so ein Chaos ist, das ist Stress. Das ist Stress für die Psyche, das ist Stress für die Konzentration, da entsteht entstehen schon auch gute Sachen, aber ich glaube, so Ordnung, das wäre einfach das Ideal. Mhm. Also, und das hat wieder mal mit Schönheit zu tun. Also klar gibt es kreatives Chaos, das finde ich auch toll, oder? Aber es gibt so eine Form von Unordnung, wo dann auch Sachen kaputt gehen oder wo man alles 7-mal hat, weil man vergessen hat, dass man das hier und da auch schon hat. Und das ist nicht gut. Mhm. Also das verbinde ich, das Thema Ordnung verbinde ich auch mit Schönheit. Mhm. Und in meiner Kunst eben geht es dann um Neuordnung. Mhm. Aber das wäre halt toll, wenn das aus dem geordneten Zustand heraus entstehen könnte.
Du hast es ganz anfangs auch mal erwähnt. Also du warst ja auch mal im Verkauf tätig oder wolltest Verkäuferin werden, lustig. Und ein Teil deines Schaffens ist natürlich, weil du davon lebst, das Verkaufen deiner Kunst. Kommen dann auch Museen? Gehst du auch mal aktiv auf Museen zu? Wie machst du das?
Das ist auch ein schwieriger Punkt. Also ich habe übrigens nie im Verkauf gearbeitet. Aber natürlich muss ich meine Kunst verkaufen. Und das ist etwas, was vielen KünstlerInnen so geht, dass sie das nicht so, diesen Aspekt nicht so gerne haben, nicht so gut machen. Es gibt auch andere. Ich gehöre zu denen, denen es eher schwer fällt. Und ja, das gehört aber, it's part of the job. Und im besten Fall, also bis jetzt war es bei mir so, eine Ausstellung ergibt die nächste Ausstellung. Das war eigentlich bis jetzt immer so. Kann man aber nicht drauf gehen. Also wenn jetzt so eine Pause eintreten sollte, dann werde ich aktiv werden, auch wenn das lange oder immer noch als uncool gilt. Das ist mir dann egal. Also die elegante Weise ist, du wirst selber angefragt oder du wirst empfohlen. Wenn dich aber niemand empfiehlt, also wenn dich niemand empfehlen sollte oder eine Weile niemand kommt, dann würde ich schon selber aktiv werden und sagen, hey, wie wär's? Ich habe Interesse, das und schau mal. Genau. Und sonst Verkäufe, ja. Also es gibt Museen, die dann Sachen ankaufen. Zum Beispiel im Rahmen einer Einzelausstellung ist es schon oft so, dass das Museum dann auch noch eine Arbeit zusätzlich ankauft. Mhm. Und das ist auch im Interesse eines Museums, dass sie dann nicht nur ein Werk hat, sondern mit der Zeit vielleicht mehrere. Ich arbeite auch mit Galerien zusammen als Gast. Es waren vor allem zwei Galerien, eine in Chur, die ist jetzt zugegangen, die Galerie Luciano Fasciati, und in Zürich, die Galerie Stefan Vici, habe ich aber nur als Gästin seit Jahren immer wieder mit diesen Galeristen zusammengearbeitet. Dann ist es einfach so, dann machst du eine Ausstellung und der Galerist kriegt in der Regel 50%, was viel scheint, aber er hat ja auch die Räumlichkeiten und so weiter, die er mieten muss und andere Auslagen und den Kundenstamm im besten Fall. Genau, oder ich verkaufe halt aus dem Atelier heraus. Das findet jetzt nicht so oft statt, aber das geht natürlich auch. Also da ich keine Galerie mich exklusiv vertritt, kann ich das auch ohne Probleme machen.
Das heißt, man kann dich kontaktieren über deine Website, wenn man jetzt Interesse hat und sagt, ich würde gerne mal ein bisschen was sehen und dann kommt man zu dir und vereinbart einen Termin und dann kommt man zu dir.
Genau. Und das mit den Preisen ist auch so ein Ding. Da muss man so ein Gefühl bekommen für eigentlich für seinen, wo man steht quasi.
Marktwert.
Ja, muss man ein Gefühl dafür haben. Und wenn man zu niedrig ist in den Preisen, weil man einfach nett sein will, tut man sich niemandem einen Gefallen, also vor allem sich selber nicht, auch den KundInnen nicht. Manche KundInnen wollen gern viel Geld ausgeben oder finden es erst interessant, wenn etwas richtig teuer ist. Ich finde es natürlich toll, wenn auch Leute sich meine Kunst leisten können, die vielleicht jetzt nicht das ganz dicke Portemonnaie haben. Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, finde ich. Ich finde es ganz schwierig. Vor allem, wenn Leute aus meinem Bekanntenkreis etwas kaufen wollen, dann ist es mir ganz unangenehm, dann zu sagen, das kostet so und so viel. Ich meine, man kann natürlich immer entgegenkommen, das mache ich auch häufig. Aber ich finde, es ist schwierig. Ich finde es nicht einfach. Das kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, es ist ja auch eine Wertschätzung und es ist der Wert deiner Arbeit.
Ja.
Und das muss bezahlt werden.
Absolut. Ich sehe das auch so. Nur das Ding mit der Kunst, ich finde es wirklich schwierig überhaupt. Also Preise machen finde ich schwierig. Wenn ich ein Keramikfigürchen mache, dann kostet das ein paar hundert Franken mindestens. Oder mehr. Und wenn aber meine Freundin, die Keramikerin ist, einen Becher macht, dann ist es ein Gebrauchsgegenstand und der kostet dann vielleicht 36 Euro oder keine Ahnung. In der Schweiz kostet der vielleicht 40 Franken. Damit beschäftige ich mich immer wieder mal. Was macht denn den Unterschied? Und den Unterschied macht natürlich schon das, was wir alles am Anfang besprochen haben, dass Kunst eigentlich so eine intensive, ich weiß gar nicht, es gibt Leute, die sagen, Kunst sei Wissenschaft oder Wissen, das bin ich nicht einverstanden, aber es ist einfach so etwas unglaublich Umfassendes und wahrscheinlich zahlt man dann auch dafür einen hohen Preis. Ja, und dann gibt es natürlich diese ganz berühmten Künstlerinnen, wo das ins Unermessliche geht und das finde ich natürlich auch schwierig und problematisch und unsympathisch und absurd oder pervers. Ja, da bewege ich mich ja natürlich noch nicht drin in diesen Sphären und will das auch gar nicht unbedingt. Also mein Ziel wäre eigentlich, mit der Kunst weiter, von der Kunst weiter leben zu können. Ich habe ja auch Familie, also dass ich da auch meine Familie miternähren kann, mit durchbringen kann und einen gewissen, also dass es einfach nicht, weil es ist immer noch prekär. Also ich habe zum Beispiel keinen festen, ich habe nicht noch eine Dozentinnenstelle. Das liegt wiederum daran, dass ich damals als junge Frau gesagt habe, nee, freie Kunst, ich mache das selber. Das muss mir keine Akademie, niemand muss mir sagen, wie ich das machen soll. Das fällt mir jetzt ein bisschen auf die Füße, weil ich keinen Abschluss habe. Ich habe keinen Master, ich habe nicht mal einen Bachelor. Und heutzutage mit diesen Regelungen, da darf mich eine Hochschule darf mich nicht anstellen. Das fällt mir jetzt ein bisschen auf die Füße. Und deswegen das Prekäre, das begleitet mich. Das ist ein bisschen anstrengend, je älter man wird. Und die Kinder werden größer und werden teurer in dem Sinn. Aber ich finde es auch, also anstrengend auf jeden Fall. Manchmal finde ich es auch ein bisschen gesund, weil in der Schweiz denke ich, dass ganz viele Leute sind auf so einem Wohlstandsniveau, wo sie sich nicht mehr so viele Gedanken machen, wo sie auch nicht mehr so viel spüren, worum geht's eigentlich. Also sehr, sehr bequem einfach. Und das kann mir zum Beispiel nicht passieren. Aber apropos Ziel, mein Ziel wäre schon, ich würde mit meiner Kunst doch zu einem gewissen guten Lebensstil gelangen, der nicht mehr so prekär ist. Das wäre ganz toll, ja.
Du hattest ja auch einen ganz tollen Bericht bei Arte, bei Twist.
Ja.
Unbedingt sehenswert, kann man jederzeit im Netz googeln. Da war ja auch eine Yayoi Kusama, die in aller Munde ist momentan.
Ja.
Und dann kamst du und dann kamen noch ein paar sehr interessante Menschen. Also ja, unbedingt mal anschauen, wer Isabel Krieg noch nicht kennt und jetzt natürlich ganz viel Lust bekommen hat. Am Ende einer jeden Folge beginne ich einen Satz und würde dich bitten, den zweiten Teil des Satzes einfach zu vollenden.
Okay.
Gut. Wenn ich Kunst mache,
berühre ich das Göttliche.
Liebe Isabel, ich danke dir fürs Teilen deiner Gedanken und für das Mitnehmen in deine Welt. Ich wünsche dir, dass du noch viele Menschen mit deinen Arbeiten zum Schmunzeln, Innehalten, Staunen und Nachdenken inspirierst und einfach ganz viel Erfolg mit all dem, was du machst.
Vielen herzlichen Dank dir, Cosima.
Ein Danke auch an alle, die meinen Podcast Wachs und Gäste hören, weiterempfehlen und teilen. Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart.
Ja. Gänsehaut. Wow, toll. Vielen Dank.